Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zwischen den Zeilen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Marina Wudi, Autorin, kreativschaffende und leidenschaftliche Vermittlerin des Schreibens aus Köln. Sie begleitet Menschen dabei, ihre eigene Stimme auf dem Papier zu finden, Geschichten zu erzählen, die bewegen und den Mut zu haben, sich durch Sprache auszudrücken. Wir sprechen heute über ihren Weg zum Schreiben, was sie inspiriert hat, Bücher zu veröffentlichen und wie sie dazu andere ermutigt, selbst kreativ zu werden. Schön, dass du da bist, Marina. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, hi Frank, ich freue mich auch total hier zu sein. Und du hast das wieder mal so schön ausgedrückt, dass ich irgendwie als Autorin richtig beeindruckt bin und dem gar nichts hinzuzufügen habe. Eigentlich schon, hast du schon das Wichtigste gesagt.
Okay, dann sind wir hier fertig. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja. Nein, liebe Marina, erzähl doch mal, wie war dein Weg zu den Büchern? Wie und wann fing das bei dir an, diese Leidenschaft für Bücher?
Ja, also die fing super früh an. Ich glaube, das ist ein bisschen Klischee, aber ich war tatsächlich eins von diesen Kindern, das wirklich so, sobald ich lesen konnte, so in der ersten Klasse, und ich habe mein erstes Buch wirklich gelesen. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an diesen Moment erinnern, als ich wirklich so gut lesen konnte, dass ich wirklich nicht mehr nur Bilderbücher, sondern halt richtige Bücher gelesen habe. Und das war, ich kann mich noch an diesen Moment bis heute erinnern, das war wie so eine kleine Offenbarung. Ich war so, oh mein Gott, das ist eine komplett neue Welt, die da gerade aufgeht irgendwie. Und wie toll ist das denn? Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich total hooked und habe so jede freie Minute in der Bibliothek verbracht und mich mit neuem Lesestoff versorgt und habe einfach super, super viel gelesen und dadurch dann auch tatsächlich auch schon in der Kindheit relativ bald und irgendwie selber angefangen zu schreiben. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Klischee und so ein bisschen, glaube ich, wie es bei vielen so Büchermenschen oft ist, aber ich habe dann wirklich relativ bald auch schon in der Grundschule irgendwie angefangen, selber Gedichte zu schreiben und dann auch irgendwie ein ganzes Buch, auch damals schon. Wobei ich damals tatsächlich das nie ganz beendet habe. Ich habe mal so eins geschrieben in der 5. Klasse, irgendwie so eine Detektivgeschichte, so 3-Fragezeichen-mäßig. Habe ich aber nie ganz zu Ende gebracht. Und noch ein anderes habe ich auch nie ganz zu Ende gebracht. Aber ja, von dem her, es ging schon sehr, sehr früh los. Ja.
Ja, okay, ist ja krass. Ich hatte Trina Mansur hier, die ist auch Schriftstellerin und die war genauso, die war super Buchfan und irgendwann kam mir dieses Schreiben. Also ich lese auch gerne, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss ein Buch schreiben. Ist das dann schon so die nächste Metaebene von Buchfan sein, selber was zu schreiben?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch echt überlegt, ich wusste ja, wir quatschen heute so ein bisschen, ich habe echt auch nochmal überlegt, war das so eine bewusste Entscheidung von mir? Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, das war einfach, sobald ich lesen konnte, war so dieser Drang da, das will ich auch selber machen. Also ich will auch selber sowas in die Welt bringen, Bücher in die Welt bringen. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte gar nicht anders. Das war so ganz tief in mir drin irgendwie und ja, einfach so ein Bedürfnis. Und es ist schon, wie du sagst, es ist nicht ohne tatsächlich wirklich ein ganzes Buch zu schreiben. Es hat ja auch noch mal ein bisschen gedauert, bis es soweit war. Und ich hatte auch eine Phase während dem Studium, wo ich eigentlich gar nicht mehr kreativ geschrieben habe, wo ich das tatsächlich sehr so zurückgestellt habe. Aber dann habe ich es wieder mich daran erinnert, dass ich das eigentlich mal wollte. Und dann konnte ich auch wieder nicht so richtig aufhören. Ja.
Voll gut. Und so als Kind, Jugendliche, was hast du denn da gelesen? Gerade schon so 3 Fragezeichen gehört und so. Und gab es da irgendein Buch, was dich so richtig geflasht hat, was du heute noch gerne in der Hand hast?
Also ich habe alles Mögliche gelesen, wirklich. Von wirklich Krimis bis Fantasy, bis aber auch damals schon, habe ich zum Beispiel Onkel Toms Hütte gelesen und auch Moby Dick und sowas. Also auch wirklich so Klassiker, würde ich sagen, aus der Literatur. Habe ich auch damals schon relativ früh irgendwie gelesen, also wirklich so querbeet. Ich könnte gar nicht sagen, ob es so ein Buch gab, was da so raussticht, weil es waren wirklich viele. Ich glaube, ich war damals auch so zu dieser Zeit, das war ja noch so späte 90er, frühe 2000er, so Die wilden Hühner von Cornelia Funke, gibt's bestimmt auch so. Welche in meinem Alter, die sich da noch dran erinnern, die fand ich natürlich ganz, ganz toll. So generell Cornelia Funke hat sehr, sehr tolle Bücher geschrieben, viele. Und ja, es gab echt super viele. Also ich könnte es gar nicht auf ein Buch runterbrechen.
Okay. Erst mal ein bisschen weiter vorwärts gedacht. Irgendwann hast du dann gedacht, ich muss das Buch schreiben. Wir reden jetzt über dein Debütbuch, Jana will nicht mehr fühlen. Wie bist du da so rangegangen? Hast du dir auch irgendwie externe Hilfe geholt? Weil das Schreiben ist ja eine Sache, aber es muss ja dann auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, in professionelle Hände weitergehen, aber da ist ja auch schon ein Weg zu gehen, so ein Buch zu schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das dann auch gemerkt. Also zwischen dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, so, ich möchte es wirklich machen, ich möchte ein ganzes Buch schreiben und auch veröffentlichen. Hm. Bis dahin, wo es dann auch soweit war, sind ja nochmal so 3-4 Jahre wirklich vergangen. Und ich glaube, da haben wir auch schon in unserem ersten Gespräch drüber gesprochen, dass Jana auch gar nicht das erste Buch war, was ich geschrieben hatte, oder das erste Manuskript, was ich geschrieben hatte. Ich glaube, davor habe ich schon 3 ganze Manuskripte eigentlich mehr oder weniger geschrieben und Jana war dann sozusagen erst das 4.
Ja.
Genau, und jetzt bin ich kurz abgeschweift. Wo war der Ausgangspunkt?
Also der Weg.
Ah, der Weg, genau, stimmt, meine Unterstützung und so, genau. Ja, ich habe dann natürlich, es gibt ja auch Kurse, die man belegen kann, auch wirklich so zum literarischen oder kreativen Schreiben. Und mittlerweile gibt es ja auch so ein paar Studiengänge, so in Hildesheim zum Beispiel, in Leipzig kann man das auch studieren. Ich war zu dem Zeitpunkt schon mit dem Studium durch. Und habe dann auch so gemerkt, nee, ich will das jetzt nicht nochmal komplett studieren und habe dann einfach halt, ich habe ja mein Leben lang schon immer super viel selber gelesen, das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig, einfach sich dadurch auch viel so ein bisschen auch anzueignen und abzugucken, wie machen andere AutorInnen das so. Und ich habe tatsächlich halt auch, es gibt so ein paar echt auch ganz hilfreiche Schreibratgeber, die auch sehr, ja, ganz gut irgendwie so ein bisschen darlegen, wie schreibt man denn in Anführungsstrichen gute Bücher und was braucht es dafür und worauf kann man achten, welche Stil und Hilfsmittel, und habe dann da einfach so ein bisschen autodidaktisch im Selbststudium mir viel angeeignet, ja.
Ja, okay. Aber also, das heißt aber, du würdest auch jungen Autoren, die jetzt ihre fesselnde Story haben, auf jeden Fall raten, sich auch ein bisschen Hilfe extern reinzuholen, richtig?
Ja, kann nie schaden. Je nachdem, welche Ressourcen man natürlich zur Verfügung hat, ist einmal die Frage, wie viel Zeit und wie viel Geld habe ich, klar, oder auch welche Kontakte habe ich. Ist natürlich super, sich Hilfe zu holen. Aber wie gesagt, auch einfach durch Schreibratgeber oder eben auch einfach andere Bücher kann man sich diese Hilfe ja auch oft ganz gut schon holen. Ja.
Ja, ja. Dein Buch Jana will nicht mehr fühlen, obwohl das nicht ist ja durchgestrichen auf dem Cover, das habe ich selbstverständlich verschlungen, ich liebe dieses Buch. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, dann endlich sein erstes Buch, kein Manuskript, sein erstes Buch, richtig Buch in der Hand zu halten? Kannst du das mal beschreiben?
Ja, ein richtig tolles Gefühl natürlich. also ja, ich habe es auch tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen selbstverliebt oder so, aber ist es gar nicht. Ich habe es tatsächlich auf meinem Schreibtisch auch liegen. Meine eigene Ausgabe davon auch wirklich so, dass ich es jeden Tag sehen kann, um mich so ein bisschen selber daran zu erinnern, das habe ich wirklich gemacht. Das habe ich nicht nur geträumt und gesagt, naja, mache ich irgendwann mal, sondern ich habe es echt geschafft. Und um mich da immer selber daran zu erinnern, irgendwie finde ich das total schön, das immer wieder so da liegen zu sehen und zu denken, oh ja, das habe ich gemacht irgendwie so, weil ich finde ja auch immer, wenn ich auch mit anderen, ich habe vor kurzem eine Kindergeschichtenwerkstatt auch geleitet und ich finde es auch immer so schön, diesen Gedanken, das habe ich auch den Kindern gesagt, so dieses, da war erst nichts, ein weißes Blatt Papier und dann einfach nur aus meinem Kopf heraus ist dann eine ganze Geschichte entstanden, die jetzt da zu lesen ist und das finde ich immer wieder so faszinierend und so magisch irgendwie, ja.
Ja, voll schön, voll schön. Du hast gerade diese Schreiberwerkstatt angesprochen. Auf deiner Homepage habe ich gesehen, du bietest auch Schreiberwerkstatt an. Stellst du da Schreiber her oder was ist das für den Hörer, der es vielleicht gar nicht kennt?
Ja, nee, genau. Also ich biete verschiedene Kurse so für Kinder und Erwachsene an, so rund ums kreative Schreiben. Also das, was ich jetzt gerade angesprochen hatte, war hier in einem Kreativraum in Köln vor kurzem so mit 4 Terminen an 4 Nachmittagen so für Kids im Grundschulalter. So schreibt ein eigenes Buch, natürlich ein bisschen in kleineren Format. So. Genau.
Ja.
Und aber ich biete zum Beispiel auch die Self-Care Writers an hier in Köln. Das ist so eine Gruppe, wo wir uns regelmäßig treffen. Und da geht es auch so ein bisschen darum, ich habe ja auch eine Fortbildung zur Schreibtherapeutin gemacht. Und da geht es so ein bisschen darum, das Schreiben auch nicht nur so für dieses Außenwirksame zu nutzen, also um jetzt direkt was zu veröffentlichen zum Beispiel, sondern auch so ein bisschen für sich selbst irgendwie. Einfach Kreativität so als Selbstfürsorge. Also so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, kann man sich das vorstellen. Nur halt noch mit konkreteren Impulsen. Also wir schreiben dann auch Gedichte und so und nutzen auch verschiedene Stilmittel da und nutzen aber die Kreativität in erster Linie, um einfach so ein bisschen uns bewusst mit uns selbst auseinanderzusetzen und uns auch ein bisschen was Gutes zu tun und einfach so die eigenen Gedanken und Gefühle zu sortieren und auch einfach dann dadurch auch Neues zu schaffen, aber auch immer mit so viel Freude im Vordergrund. Ja.
Okay. Jetzt eine etwas tiefsinnigere Frage. Steckt eigentlich in jedem von uns ein guter Schreiber, der sich Geschichten ausdenken kann? Oder muss man da wirklich Talent für haben? Ist eine blöde Frage, ne?
Ja, also, ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten darauf.
Ja.
Also ich würde erstmal sagen, auf alle Fälle steckt in jeder Person das Talent zum Geschichten erzählen und sich Geschichten ausdenken. Ich glaube, das haben wir eigentlich alle in uns. Ich glaube, Geschichten sind einfach das, was uns schon immer irgendwie, also für mich ist einfach alles Geschichte, auch so die Geschichten, die wir über uns und unser Leben erzählen, unsere Gesellschaft, die Welt, wie wir Dinge sehen wollen, was uns wichtig ist. Letztendlich ist irgendwie alles ja irgendwo so ein bisschen Storytelling, ist ja auch mal dieses fancy Wort dafür.
Ja.
Ich glaube, dann halt nochmal das, was du gerade meintest, mit dem, ja, braucht man auch Talent fürs Schreiben. Ja, Talent ist immer so eine bisschen zweischneidige Sache, finde ich, weil das immer so ein bisschen auch noch diesen, was in Deutschland ja gerne haben, diesen Genie-Kult, der dann leicht irgendwie auch fördert, so ja, also was schreiben musst du geboren sein. Also ich bin auf alle Fälle der Meinung, dass man Schreiben durchaus lernen kann, so auf jeden Fall. Klar gibt es Menschen, die ein bisschen mehr Affinität dazu vielleicht haben, denen es von Natur aus ein bisschen leichter fällt vielleicht. Grundsätzlich können sie aber alle lernen, würde ich sagen. Aber natürlich, glaube ich, braucht es einfach den Spaß und die Freude und die Begeisterung dafür. So, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt hast du uns etwas eingelesen hier für diese kleine Sonntagsausgabe. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, also nicht spoilern oder so, mal kurz oberflächlich erzählen, was du uns eingelesen hast und mitgebracht hast?
Ja, also ich habe einmal ein Kapitel aus Jana will nicht mehr fühlen eingelesen. Davon hast du schon gesprochen, von meinem Debütroman. Genau, und da habe ich ein Kapitel eingelesen, das ist aus der Mitte vom Buch und das ist eins auch, ich habe ein paar Lesungen ja auch gemacht mit dem Buch auch hier in Köln. Und das ist eigentlich das Kapitel, was ich immer gelesen habe, weil ich aber finde, dass es sehr gut für sich alleine auch steht. Also man kann es auch sehr gut ohne den Kontext im restlichen Buch verstehen, und es ist auch ein Kapitel, was mir sehr am Herzen liegt, so, dieses Gefühl, um das es da auch geht, weil das ist, glaube ich, worüber wir manchmal zu selten reden, was auch so ein bisschen schambehaftet ist, genau, das eine, und dann habe ich tatsächlich noch ein Kapitel aus meinem neuen Buch, also was bisher nur ein Manuskript ist und noch nicht veröffentlicht, genau, aber da habe ich auch eins eingelesen, weil, das ist ein bisschen längere Geschichte, da sitze ich jetzt schon seit über 2 Jahren an dem Manuskript und das ist bisher noch nicht veröffentlicht, ich arbeite daran, also ich bin da gerade noch auf Agentursuche, da könnte ich jetzt auch nochmal, da müssen wir wahrscheinlich einen separaten Podcast machen, die ganze Story so mit Agentursuche und Verlagssuche und blibablub und ich war schon eigentlich schon einen großen Schritt, also ich hatte eigentlich schon eine Agentur gefunden, die sehr großes Interesse hatte und für die hat das dann aber eine Sache nicht ganz so gepasst und dann wollte ich, dass ich was ändere und dann habe ich auch ein bisschen was geändert und hat es aber immer noch nicht gepasst und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt noch mehr ändere, dann ist es eigentlich nicht mehr das Buch, was ich schreiben wollte.
Okay.
Und deswegen musste ich da wieder so einen Schritt zurück machen und das war so ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Das war jetzt so vor einem guten Monat. Und tatsächlich habe ich auch seitdem das Manuskript so ein bisschen auf die Seite gelegt. Ich werde dann jetzt demnächst wieder da dran gehen, weiter zu versuchen, das mit einer Agentur und dann im Verlag zu veröffentlichen. Aber ja, ich habe trotzdem gemerkt, ich möchte gerne, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier über den Podcast, da gerne ein Kapitel draus lesen, weil es einfach auch mich die letzten 2 Jahre schon begleitet hat. Und ich das irgendwie schön finde, auch jetzt hier drüber schon so einen kleinen Teil davon in die Welt bringen zu können, auch wenn es leider die Menschen jetzt noch nirgendwo dann lesen können. Aber trotzdem, es gibt so einen kleinen Vorgeschmack und es ist tatsächlich dann einfach der Anfang, das erste Kapitel. Das heißt, ja, da kann man auch ganz gut einfach mal so ein bisschen reinhören und braucht noch keinen weiteren Kontext und so. Genau, und dann habe ich auch noch ein kurzes Gedicht eingelesen, weil ich poste auf Instagram auch regelmäßig Gedichte. Genau, habe ich noch zum Abschluss noch ein kleines Gedicht eingelesen.
Ja, voll gut. Also ich finde es echt toll, dass da noch was in der Pipeline ist, dass da ein zweites Buch rauskommt. Und falls Verleger hier zuhören, also über mich könnt ihr gerne Kontakt mit Marina aufnehmen. Das ist gar kein Problem, da helfe ich sehr gerne. Und genau, Gedichte, du veröffentlichst auch viel auf Instagram, habe ich gesehen.
Genau, also ich habe ganz lange auf Englisch auf Instagram hauptsächlich gepostet erstmal, weil ich das auch immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich habe ja auch ein Amerikanistikstudium, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Und schreibe einfach auch super gerne Gedichte auf Englisch. Mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt halt auch selbstständig bin und auch Instagram halt leider, muss man sagen, fast in Anführungsstrichen auch so ein bisschen mehr nutzen muss oder möchte, um halt auch Werbung zu machen. Und meine Zielgruppe natürlich halt auch in Deutschland ist, schreibe ich mittlerweile auch immer mehr auf Deutsch die Gedichte.
Okay.
Das war am Anfang so ein bisschen erstmal noch ungewohnt, aber ich merke selber, ich finde immer mehr so rein. Und genau, das sind aber meistens relativ kurze Gedichte, einfach auch weil Instagram, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so super lang. Und ich muss auch gestehen, das mache ich auch eher so, also ich stecke da schon auch mein Herz rein, mir sind die auch wichtig, die Gedichte. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, was wichtiger wäre, dann vielleicht schon noch eher mein Buch. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich es so werten will. Egal, ich lasse es einfach so stehen. Ich schreibe auch Gedichte auf Instagram, genau,
ja. Genau, genau, super. Also, das soll es jetzt von uns oder besser von mir gewesen sein. Jetzt kommt die kleine Lesung mit Marina Wudi und ihr könnt ihr natürlich auch folgen. Wie gesagt, Instagram ist sie sehr aktiv. Schaut doch mal auch in die Stories rein. Erzähl es mal sehr erfrischend belebend, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, neben den ganzen anderen Quatsch, den man da manchmal so sehen kann. Folgt da mal rein und ich würde sagen, wir geben jetzt zur Lesung ab.
Jana will nicht mehr fühlen. Kapitel 11. Als Jana im Grüngürtel ankam, waren überall auf der Wiese Decken mit Grüppchen von Menschen verteilt. Der Anblick war einschüchternd. Trotzdem zwang sich Jana zu einem Lächeln und schob ihr Fahrrad ein Stück über den Rasen, bis sie eine Freifläche gefunden hatte, auf der sie sich wohlfühlte. Der Kolonius erhob sich direkt über ihr mit seiner UFO-förmigen Kanzel. Sie legte ihr Fahrrad ab, holte die karierte Decke aus dem Rucksack und breitete sie aus. Während sie aus ihren Dock schlüpfte, beobachtete sie verstohlen die Menschen um sich herum. Ein junges Paar, das sich im Schneidersitz gegenüber saß und abwechselnd an einer Zigarette zog. Eine Gruppe Studierende, die Flunkyball spielten. Eine andere Gruppe, in der alle Englisch sprachen. Nur schräg vor ihr, ein Stück Richtung Kolonius, lag ein Typ alleine auf einer Decke und las. Jana schätzte ihn auf Anfang 20. Er trug ein löchriges T-Shirt und rauchte eine selbstgedrehte Zigarette. Sein Anblick beruhigte sie. Sie war nicht der einzige Mensch, der an einem sonnigen Samstag im Mai alleine im Park lag. Sie versuchte, alle Gedanken von sich zu schieben und holte das Buch aus ihrem Rucksack. Es war Monate her, dass sie zuletzt einen Roman gelesen hatte. Aber vielleicht war heute genau der richtige Tag dafür. Sie legte sich bäuchlings auf die Decke und öffnete das Buch. Nach einer Viertelstunde hatte sie den gleichen Absatz auf der ersten Seite 10-mal gelesen und wusste immer noch nicht, was darin stand. Sie legte das Buch zur Seite und holte den Apfel aus ihrem Rucksack. Er knackte, als sie hineinbiss. Das Fruchtfleisch war säuerlich. Abbeißen, kauen, wiederholen. Sie lauschte den Wortfetzen der Menschen um sich herum. Englisch, Deutsch, unverständliche Sprachen. Etwas, das wie Italienisch oder Spanisch klang. Als sie fertig war, legte sie den Apfelbutzen neben ihrer Decke in das Gras. Einen Moment blinzelte sie in die Sonne, aber das Karussell in ihrem Kopf begann sofort, sich wieder zu drehen. Zu wenig Ablenkung. Sie griff wieder nach dem Roman, las zum 11. Mal den ersten Absatz, schaffte es sogar bis Seite 3. Dann schweifte sie wieder ab, beobachtete die Menschengruppen. Sie waren viele und sie waren fröhlich. Zogen einander auf, legten einander die Hand auf den Arm oder den Oberschenkel, wischten sich Lachtränen aus den Augenwinkeln, runzelten die Stirn, fragten nach, nickten, hörten zu. Überall um Jana herum lachten Menschen, öffneten sie Bierflaschen mit Feuerzeugen und Schlüsselanhängern, spielten sie Federball, machten sie Selfies, verteilten Nudelsalat aus Tupperschüsseln ab Papptellern, rissen Eistüten auf, erzählten Geschichten von der vergangenen Nacht, vom letzten Rausch, dem ersten Kuss, dem besten Job, der größten Hochzeit, der längsten Reise, tauschten sie Küsse aus, auf den Mund, auf die Wangen, auf die Stirn.
Nur Jana war alleine. Sie sah sich um, zu dem Typen mit der selbstgedrehten Zigarette und dem Buch. Er war verschwunden. Stattdessen lag dort ein Pärchen nebeneinander im Gras. Jana spürte, wie sich ein eisiges Gefühl in ihrem Nacken ausbreitete. Als ob eine unsichtbare Hand ihre Finger immer enger um ihren Hals schloss, kroch das Gefühl von dort langsam in ihren Brustkorb und ihre Schultern. Die Härchen auf ihren Armen stellten sich auf, obwohl sie in der prallen Sonne lag. Sie holte einen schwarzen Kapuzenpulli aus ihrem Rucksack, schlüpfte hinein und legte sich wieder bäuchlings auf die Decke. Lesen, sie musste einfach lesen, sich ablenken. Seite 4, Seite 5, Seite 6. Was habe ich gerade gelesen? Wieder zurück zu Seite 4. Die kalte Hand hatte ihren Brustkorb mittlerweile fest im Griff, schnürte ihr fast die Luft ab. Jana versuchte, es zu ignorieren. Sie blätterte um, fuhr mit dem Zeigefinger die Kante der Buchseite entlang, bis es brannte. Ein kleiner Tropfen Blut erschien auf ihrer Fingerkuppe. Sie starrte darauf. Die Stimmen der Menschen um sie herum umfingen sie wie eine große Seifenblase. Sie schwebte in einer Seifenblase ein Stück über dem Boden, getrennt vom Rest der Welt. Alles war da, nur Zentimeter von ihr entfernt und doch unerreichbar. Ihr Mittelfinger an der Buchseite. Brennen. Blut. Der Geschmack nach Eisen auf ihrer Zunge. Sie schloss ihre Lippen um ihren Finger, biss mit den Zähnen fest darauf, bis der Schmerz in ihrem Finger alles war, was sie spürte. Die Seifenblase schwebte jetzt noch ein Stückchen weiter über dem Rasen. Jana konnte alle Menschen von oben sehen. Ineinander verschlungen, einander festhaltend, zusammen lachend. Sie schwebte in ihrer Seifenblase über allem. Alleine. Seite 7, Seite 8, Seite 9. Die Kälte war so eisig, dass es brannte. Ihr ganzer Brustkorb stand in kalten Flammen. Sogar atmen war schwer. Sie legte das Buch auf die Seite, drehte ihren Kopf und legte ihn auf die Decke. Der Stoff kratzte an ihrer Wange. Plötzlich war da noch etwas, das durch den Nebel der Stimmen zu ihr durchdrang. True Colors von Cyndi Lauper. Verwehte Klangfetzen aus einer Boombox. Etwas in Jana löste sich. Teilchen von ihr trieben über den Grüngürtel hin zu der Musik. Selbst das Gedankenkarussell hatte aufgehört, sich zu drehen. Da war nichts mehr. Stille, Schwere und Cyndi Lauper. Ein Funken Leben inmitten der Schwere. Jana drückte ihren Oberkörper langsam nach oben, setzte sich auf. Sie sah sich um. Immer noch Menschen überall. Sie schlang ihre Arme um ihren Oberkörper, umarmte ihre Knie, krallte ihre Finger in den Stoff des Pullis. Wie ein kleines Päckchen saß sie auf der Decke, schaukelte mit starrem Blick eine Weile lang vor und zurück. Dann löste sie ihre Arme und knotete sich wieder. Mit langsamen, müden Bewegungen packte sie den Roman, ihr Handy und ihre Wasserflasche in den Rucksack. Schließlich stand sie auf, faltete die Decke zusammen und legte es in ihren Fahrradkorb. Sie griff nach dem Lenker ihres Fahrrads und schob es durch die Wiese, vorbei an Decken und Menschen, bis sie den Kiesweg unter den Bäumen erreichte. Mit Gänsehaut stieg sie auf ihr Fahrrad, fuhr durch den Grüngürtel und über die Venloer Straße zurück nach Hause, noch immer gefangen in einer durchsichtigen Blase. Alles war da. Menschen auf den Freisitzen der Cafés, Menschen vor Kiosken, Menschen auf Fahrrädern. Aber niemand war für Jana erreichbar. Einsamkeit. Wäre die Einsamkeit ein Tier, wäre sie wahrscheinlich ein Einhorn. Alle wissen, wie sie aussieht, aber dennoch bleibt sie flüchtig, nicht richtig greifbar. Die Einsamkeit will das so. Sie bleibt gerne die Geheimnisvolle. Deshalb schleicht sie sich auch immer leise an. Sie kommt nicht plötzlich, wie die Wut oder die Freude. Nein, sie schleicht, still und heimlich. Sie kümmert sich auch nicht darum, ob jemand alleine oder unter vielen Menschen ist. Das ist der Einsamkeit gleich. Sie fühlt sich in beiden Situationen wohl. Sie weiß, einsam sein können Menschen auch unter vielen. Die Einsamkeit ist schließlich Expertin darin. Auch bei Jana schleicht sich die Einsamkeit an diesem Tag an. Sie ist zunächst unsicher, ob es wirklich ihre Zeit ist. Schließlich ist Jana zuerst noch motiviert, aktiv. Dann kann die Einsamkeit nicht wirklich zum Zug kommen. Aber als Jana im Grüngürtel liegt, inmitten von Menschen und doch allein, ist sich die Einsamkeit sicher. Jetzt ist sie dran. Sie macht sich in der Substantia nigra im Gehirn bemerkbar, dringt so zu Jana durch. Die Einsamkeit weiß, dass sie kein beliebtes Gefühl ist. Sie fühlt sie ja selbst, diese Schwere, diese abgrundtiefe Unmacht und Verzweiflung. Das ist schließlich ihr Job. Aber sie tut es trotzdem, erscheint zuverlässig Menschen, die sich von anderen isolieren, so wie Jana. Denn sie hat eine Mission, auch wenn diese nicht sofort ersichtlich ist. Die Einsamkeit hofft, dass Jana das erkennen wird. Nicht sofort, nicht heute noch, aber bald.
Nadellaub, Arbeitstitel, Kapitel 1, Alva. Die Nachricht kam, während Alva in ihrem Kräuterbeet kniete, über das Lavendelfeld gebeugt. Sie spürte das Vibrieren an ihrem Hintern, aber weil ihre Hände in Handschuhen steckten, zog sie ihr Smartphone nicht heraus. Überhaupt war es eine Seltenheit, dass sie es im Garten dabei hatte. In der Regel ließ sie es drinnen. Sie hatte ein Video gedreht, weil der morgendliche Tau im perfekten Licht auf dem Lavendel und dem Rosmarin strahlte. Später würde sie es am Reel schneiden. Sie hakte mit gleichmäßigen Bewegungen weiter, Zentimeter für Zentimeter. Den Boden aufzulockern war eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen im Garten. Die Monotonie versetzte sie in einen meditativen Zustand. Ab und an zupfte sie zusätzlich etwas Unkraut aus der Erde oder einen kleinen Regenwurm. Reihe um Reihe bewegte sich Alva mit ihrer Hake rhythmisch durch das Beet, bis sie schließlich das unterste Ende erreichte, das direkt an den kleinen Teich grenzte. Sie schlüpfte aus ihren Handschuhen, legte sie beiseite, grub ihre Finger in die lockere Erde, schloss die Augen und sog den Geruch des Waldes und der Erde ein. Moosig, würzig, schwer. Alva liebte nichts mehr als diesen Duft. Selbst nach 2 Jahren ließ er jeden Morgen ihre Fingerspitzen kribbeln, die in der kühlen Erde steckten. Einige Sekunden verharrte sie so, dann öffnete sie ihre Augen wieder, zog ihre Hände aus der Erde, griff nach der Hake und den Handschuhen und stand auf. Neben ihr im Wald hämmerte der Specht, der dort schon seit Jahren lebte. Das Gras war noch feucht vom morgendlichen Tau und auf ihren Gummistiefeln bildeten sich Perlen aus Wasser, als sie vom Beet in den Rasen trat. Der Boden unter ihren Füßen war so weich, dass sie ein wenig darin einsank. Sie brachte die Hake und die Handschuhe in den Schuppen, dann schritt sie über den kurzen Rasen in Richtung Terrasse. In Schweden war Rasenmähen eine Art Nationalsport. Jedes Haus war von einer akkurat gekürzten, grünen Fläche umgeben. Zu Beginn ihres Lebens hier hatte Alva sich dagegen gesträubt, an diesem Trend teilzuhaben. Sie befürchtete, die Natur zu sehr einzuschränken. Aber nach ein paar Monaten musste sie sich eingestehen, dass es in Schweden so viel Natur gab, dass ein paar gemähte Rasenflächen nicht ins Gewicht fielen. Dafür gab es meistens keine Zäune, der gemähte Rasen diente als visuelle Grundstücksgrenze, was sie wiederum mochte. Niemand verschanzte sich hinter einer Steinmauer oder meterhohen Brettern wie in Deutschland. Alle Häuser und Gärten waren einsehbar und Teil der Natur, die sie umgab. Als Ausgleich zum gemähten Rasen pflanzte sie einiges an. Ihr großer Rosenbusch, der Wacholder, das Eisenkraut mit seinen üppigen lilafarbenen Blüten, die Holunderbüsche und natürliche Kräuterbeet, dem sie die meiste Zeit widmete. Es thront in der linken hinteren Ecke des Gartens, schneckenförmig, direkt neben dem Teich. Wand sich von einer Anhöhe in Spiralen nach unten, bis es das Wasser erreichte. Ganz unten, direkt neben dem Teich, wuchs Pfefferminze. Darauf folgten Schnittlauch, Zitronenmelisse und Estragon. Weiter oben ihre persönlichen Lieblinge, die sie zum Räuchern brauchte. Lavendel, Salbei, Beifuß, Thymian, Rosmarin. Das Beet war so breit, dass sich eine schmale Spur aus Steinplatten neben der Erde entlang wand, um den Zugang zu den Pflanzen zu erleichtern. Sich darum zu kümmern, war Alvas morgendliches Ritual. Yoga, Meditieren, Frühstück, ihre Kräuter besuchen. Mit dem Sammeln musste sie bis zum Mittag warten, wenn der Tau getrocknet war. Vor allem jetzt im September, wenn die Sonne schwächer wurde.
Mit langsamen, bedächtigen Schritten ging Alwald zurück zum Haus. An der Schwelle zur Terrasse blieb sie stehen, um eine Schnecke von der untersten Stufe zu pflücken. Sie setzte sie ins Gras, dann schlüpfte sie aus ihren Gummistiefeln. Ramin saß an einem großen Tisch im Wohnzimmer und trank seinen morgendlichen Kaffee. Seine Haare waren noch nass und lagen in dunklen Kringeln auf seinem Kopf. Als sie über die Schwelle trat, hob er den Kopf und lächelte ihr zu. Jeden Morgen saß er hier, während sie ihre Runde durch den Garten drehte. Sie hatten gemeinsam einen Schwedischkurs in Köln besucht, gemeinsam ihre Möbel in den Transporter gepackt und ihn über die Öresundbrücke von Dänemark nach Schweden gefahren, hatten gemeinsam die abgeblätterte Fassade des Häuschens in einem satten Rot überstrichen, den Schuppen im Garten gezimmert. Alva konnte sich kein Leben vorstellen, in dem Ramin nicht jeden Morgen hier saß, wenn sie aus dem Garten zurückkam. Trotzdem stand die Möglichkeit seit einigen Tagen im Raum. Ihr Körper wurde schwer, jede Zelle strebte nach unten. Sie war fast dankbar, als ihr Smartphone erneut in ihrer Hosentasche vibrierte. Sie hatte es fast vergessen. Sie griff danach und wandte sich an Ramin, bevor sie auf den Bildschirm sah. »Wann fährst du nach Ljungby?« Er sah auf seine Armbanduhr. »In einer halben Stunde muss ich los.« Alva nickte. Dann sah sie auf ihr Smartphone. Ihre Augen überflogen die Wörter auf dem Bildschirm. Auf halber Strecke ging ein Zucken durch ihren Körper, ließ sie innehalten. »Alles in Ordnung?« Ramin sah sie über den Rand seiner Kaffeetasse hinweg an. »Ich weiß nicht«, murmelte Alva. »Wer ist es denn?« »Hanna.« »Ah.« Ramin nahm einen Schluck Kaffee. In seiner Stimme lag das Wissen darum, dass er seine Fragen bei diesem Thema mit Bedacht wählen musste. Alva starrte auf die Nachricht. Dass Hanna ihr geschrieben hatte, war nicht weiter überraschend. Sie tauschten alle paar Wochen kurze, belanglose Nachrichten aus. Meistens war es Hanna, die ihren Link zu einer Petition oder einer ihrer Reportagen schickte und Alva, die lapidar mit einem Daumen nach oben antwortete. Dass Alva von sich aus schrieb, kam kaum vor. Doch diesmal hatte Hanna ihr keinen Link geschickt. Stattdessen eine Frage. »Kann ich kommen? Mein Besuch bei dir ist eh längst überfällig. Und ein längerer Urlaub auch.« Alvas Augen glitten über die Wörter, versuchten sie in Einklang zu bringen mit ihrer Zwillingsschwester, die noch nie zu Besuch gekommen war, seit Alva und Ramin vor über 2 Jahren nach Schweden gezogen waren. Hannas Worten schwang eine Spontanität und Dringlichkeit mit, die ihre Beziehung fremd geworden war. Ramin beobachtete sie. »Was will sie denn? Uns besuchen. Oha.« Alva setzte sich auf einen Stuhl und legte ihr Handy auf den Tisch. Sie musste keine Pro- und Kontraliste schreiben, sie wusste sofort, was ihre Antwort war. Der Kloß in ihrem Magen und ihr angespannter Kiefer waren eindeutig. Ramin wartete eine Weile, dann sagte er, »Und was willst du?« »Ich weiß nicht.« Alva legte ihre Finger an ihr Kiefergelenk und begann es zu massieren. »Du kannst sie absagen. Du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen.« »Ich weiß.« »Wann will sie denn kommen?« Alva griff nach ihrem Smartphone und las noch einmal die Nachricht. »Keine Ahnung, sie hat kein Datum geschrieben.« Sie zögerte einen Moment, dann tippte sie. »Wann wolltest du kommen?« Sie stand auf, trat in die offene Küche, nahm eine Tasse aus dem Schrank und hängte einen Beutel grünen Tee hinein. Während sie auf den Wasserkocher wartete, schloss sie ihre Augen. Die Anspannung war von ihrem Kiefer in ihre Schläfen gewandert, sorgte dort für ein dumpfes Pochen. Natürlich gab es einen Teil von ihr, der sich seit Jahren wünschte, dass Hanna endlich zu Besuch kam, der Vertrautheit nachtraute, die ihre Beziehung bis zu Hannas Umzug nach Washington D.C. geprägt hatte, dem Gefühl, nie wirklich alleine zu sein, weil Hanna immer da war. Doch diese Vertrautheit war schon vor Jahren verschwunden. Und zum Abschluss noch eins meiner Gedichte, die ich auf Instagram poste. Ich kotze bunte Farben auf Papier, ziehe in dunklen Tümpeln helle Kreise, schmeiße Ziegelsteine durch gläserne Wände und male mit Scherben Herzen auf die Erde, bis meines in Flammen steht.